gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 21. Folge des Geschichtsschatten-Podcasts. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. In der letzten Folge haben wir uns mit der römischen Frage auseinandergesetzt und ihr habt einen Einblick bekommen, wie sich der heutige Vatikanstaat entwickelte. Heute beschäftigen wir uns mit einem hartnäckigen Mythos der deutschen Nachkriegszeit, dem angeblichen Schwarze-Sonne-Kult der SS und seiner vermeintlichen Zentrale der Wevelsburg in Ostwestfalen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Somit wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Kapitel 1 – Die Einleitung. Wenn ihr schon einmal im Internet nach der Wevelsburg gesucht habt, seid ihr vermutlich auf spektakuläre Geschichten gestoßen. Von okkulten SS-Ritualen unter einem mystischen Symbol namens Schwarze Sonne, von Heinrich Himmler als Hohepriester einer neuen Religion, von der Wevelsburg als geplantem Zentrum der Welt. Diese Erzählungen haben eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Sie finden sich in Büchern, Filmen, Computerspielen und unzähligen Websites. Doch hier liegt ein fundamentales Problem. Die allermeisten dieser Geschichten sind schlichtweg erfunden. Sie entstanden erst Jahrzehnte nach dem Krieg und haben mit der historischen Realität wenig bis gar nichts zu tun. Wie konnte es dazu kommen? Warum glauben Menschen an Geschichten, für die es keine Belege gibt? Und was war tatsächlich los in der Wevelsburg zwischen 1934 und 1945? Diese dreieckige Renaissanceburg wurde in den letzten 8 Jahrzehnten von zahlreichen Legenden umrankt. Von angeblichen okkulten Ritualen über mysteriöse Baupläne bis hin zu völlig erfundenen historischen Ereignissen. Dabei ist die reale Geschichte dramatisch und lehrreich genug, um ohne jede mystische Überhöhung auszukommen. In dieser Folge werden wir 4 große Themenkomplexe behandeln. Zunächst die tatsächliche Geschichte der Burg von ihrer Entstehung bis 1933, dann die dokumentierten Ereignisse während der NS-Zeit, einschließlich des schrecklichen KZ Niederhagen-Wevelsburg, das in der Mythologisierung oft völlig ausgeblendet wird. Danach analysieren wir die Entstehung der Nachkriegsmythen und deren Verbreitung durch Populärkultur und Internet. Schließlich schauen wir uns an, wie moderne Geschichtswissenschaft diese Legenden dekonstruiert und was wir daraus für den Umgang mit historischen Mythen lernen können. Kapitel 2 – Die historische Wevelsburg vor 1933. Die Wevelsburg verdankt ihre Entstehung dem Paderborner Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg, der sie zwischen 1603 und 1609 als Nebenresidenz errichten ließ. Der Name geht auf die Familie von Wevel zurück, die hier bereits im Mittelalter eine Burganlage besessen hatte. Eine bescheidene Anlage, von der heute nur noch wenige Fundamentsreste zeugen. Fürstenberg war ein typischer Vertreter der Gegenreformation. Er ließ die neue Burg nicht nur als repräsentative Residenz errichten, sondern auch als strategischen Punkt zur Kontrolle der wichtigen Handelsstraße zwischen Paderborn und Soest. Die Lage auf einem Bergsporn über dem Almetal bot sowohl defensive Vorteile als auch eine eindrucksvolle Fernwirkung. Architektonisch handelt es sich um eine der wenigen dreieckigen Schlossanlagen Deutschlands. Diese ungewöhnliche Form hatte jedoch rein praktische Gründe. Sie folgte der Topographie des Bergsporns, auf dem die Burg steht. Die drei Türme, Nord-, Ost- und Westturm, waren durch Mauern miteinander verbunden und bildeten so einen geschlossenen Hof. Von mystischen oder okkulten Überlegungen, wie später oft behauptet wurde, kann keine Rede sein. Die Bauweise folgte den Prinzipien der Renaissance-Architektur mit ihren charakteristischen geometrischen Formen. Die Dreiecksform war in der Zeit von 1600 durchaus nicht ungewöhnlich. Sie findet sich auch bei anderen Festungsanlagen dieser Epoche, etwa bei der Zitadelle Spandau oder der Festung Marienberg in Würzburg. In den Bauakten, die glücklicherweise im Erzbischöflichen Archiv Paderborn erhalten sind, finden sich keinerlei Hinweise auf besondere symbolische oder religiöse Bedeutungen der Architektur. Die Planungen orientierten sich an praktischen und repräsentativen Überlegungen, nicht an esoterischen Konzepten. Die Burg diente zunächst als Jagdschloss und gelegentliche Residenz des Fürstbischofs. Dietrich von Fürstenberg nutzte sie für die Verwaltung seiner südöstlichen Besitzungen und als Ausgangspunkt für Jagdausflüge in die umliegenden Wälder. Die Innenausstattung war für damalige Verhältnisse durchaus luxuriös, mit geschnitzten Holzdecken, Kaminanlagen und repräsentativen Räumen. Bereits zu Lebzeiten Fürstenbergs zeigte sich jedoch, dass die Burg für eine dauerhafte Nutzung als Hauptresidenz zu abgelegen war. Die meisten Verwaltungsgeschäfte wurden weiterhin von Paderborn aus geführt. Die Wevelsburg blieb eine Nebenresidenz, prächtig, aber nicht zentral für die fürstbischöfliche Herrschaft. Nach dem Tod Dietrichs von Fürstenberg 1618 verlor die Wevelsburg schnell an Bedeutung. Seine Nachfolger zeigten wenig Interesse an der abgelegenen Anlage. Während des Dreißigjährigen Krieges wechselte sie mehrfach den Besitzer, mal in katholischer, mal in protestantischer Hand und wurde teilweise beschädigt. Im 17. und 18. Jahrhundert verfiel die Burg zusehends. Die barocken Fürstbischöfe bevorzugten andere Residenzen und die Wevelsburg wurde nur noch sporadisch genutzt. Zeitweise diente sie als Witwensitz für fürstbischöfliche Verwandte, zeitweise stand sie auch völlig leer. Mit der Säkularisation 1802 ging die Burg in preußischen Besitz über. Die preußische Verwaltung suchte nach einer sinnvollen Nutzung für das große, aber abgelegene Gebäude. 1802 wurde die Entscheidung getroffen, eine Strafanstalt einzurichten. Die abgelegene Lage und die stabilen Mauern schienen dafür ideal geeignet. Die Zeit als Gefängnis von 1802 bis 1924 prägte das Bild der Burg nachhaltig. Hier wurden zunächst vor allem Landstreicher, Bettler und kleinere Kriminelle untergebracht. Später kamen auch politische Gefangene hinzu, etwa während der Revolution von 1848. Die Haftbedingungen waren hart, die Gefangenen mussten in schlecht beheizten Zellen leben und wurden zu schwerer körperlicher Arbeit eingesetzt. In dieser Zeit entstanden bereits erste romantisierende Beschreibungen der Burg, die sie als geheimnisvoll und düster charakterisierten. Reiseschriftsteller des 19. Jahrhunderts näherten mit ihren Schilderungen bereits jene Atmosphäre des Geheimnisvollen, die später von den NS-Mythen aufgegriffen werden sollte. Ein wichtiger Punkt für das Verständnis der späteren Mythologisierung, bereits im 19. Jahrhundert kursierten erste Geschichten über angebliche Geheimkammern und verborgene Schätze. Solche Legenden sind typisch für mittelalterliche Burgenanlagen und haben meist keinerlei historischen Kern. Sie entstehen oft durch die Kombination aus alter Architektur, wenig bekannter Geschichte und der menschlichen Neigung zur Legendenbildung. 1924 kaufte der Kreis Büren die Burg für 9.762 Reichsmark und richtete dort ein Heimatsmuseum sowie eine Jugendherberge ein. In dieser Phase, kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, war die Wevelsburg ein durchaus normaler kultureller Ort ohne besondere ideologische Aufladung. Die Jugendherberge war bei Wandergruppen beliebt, das Museum zeigte regionale Geschichte und Volkskunst. Kapitel 3 – Die NS-Zeit – Himmlers Interesse und die Anfänge. Heinrich Himmler besuchte die Wevelsburg erstmals im November 1933, vermutlich auf Empfehlung des westfälischen SS-Führers August Hildebrandt. Was genau Himmlers Interesse weckte, ist nicht vollständig dokumentiert, aber mehrere Faktoren spielten wahrscheinlich eine Rolle. Die imposante Lage, die ungewöhnliche Architektur und nicht zuletzt die günstige Pachtsumme von nur einer Reichsmark pro Jahr. Am 27. Juli 1934 schloss Himmler mit dem Kreis Büren einen Pachtvertrag über 100 Jahre. Offiziell sollte die Burg als SS-Schule Haus Wevelsburg dienen, eine von mehreren Ausbildungsstätten, die die SS in dieser Zeit aufbaute. Der Vertrag sah vor, dass die SS die Anlage restaurieren und für Schulungszwecke nutzen durfte. Die ersten Planungen waren noch relativ bescheiden. Karl Maria Willigut, ein österreichischer Okkultist, der sich selbst als Hellseher bezeichnete und von Himmler als eine Art privater Berater beschäftigt wurde, soll bei der Konzeptentwicklung eine Rolle gespielt haben. Willigut war jedoch eine umstrittene Figur. Sogar innerhalb der SS galt er vielen als Scharlatan. Seine tatsächliche Einflussnahme auf die Wevelsburg-Pläne ist schwer zu bewerten, da die meisten seiner angeblichen Äußerungen nur aus zweiter Hand überliefert sind. 1936 begannen die ersten größeren Umbauarbeiten. Der Architekt Hermann Bartels erhielt den Auftrag, den Nordturm der Burg für repräsentative Zwecke umzugestalten. Bartels war kein SS-Ideologe, sondern ein praktischer denkender Architekt, der sich an den Wünschen seines Auftraggebers orientierte. Die Arbeiten konzentrierten sich zunächst auf den Nordturm, der als zentraler Versammlungsort der SS-Führung dienen sollte. Im Obergeschoss entstand ein großer runder Saal mit 12 Säulen und ebenso vielen Sitzplätzen. Nicht zufällig die Zahl der SS-Obergruppenführer zu dieser Zeit. Der Gruppenführersaal im Obergeschoss des Nordturms ist das Herzstück der heutigen Wevelsburg-Mythen. Hier befindet sich das berühmte Ornament, das später als schwarze Sonne bezeichnet werden sollte. Ein kreisförmiges Muster aus 12 Siegrunen oder stilisierten Sonnenrädern. Zunächst zu den Fakten. Das Ornament wurde 1936-37 als Bodenintarsie aus dunklem und hellem Marmor verlegt. Der Entwurf stammte wahrscheinlich von der Firma Rheinische-Westfälische Marmorwerke in Münster, die mit der Ausführung beauftragt war. Stilistisch entspricht es dem damaligen Geschmack für geometrische Muster, wie sie auch bei anderen repräsentativen NS-Bauten verwendet wurden. Wichtig ist, es gibt keine zeitgenössischen Dokumente, die dieses Ornament als schwarze Sonne bezeichnen. Diese Benennung entstand erst in der Nachkriegszeit. In den SS-Unterlagen wird es, wenn überhaupt, als Sonnenrad oder einfach als Ornament erwähnt. Die 12 Säulen des Saals trugen Wappen verschiedener germanischen Stämme, Cherusker, Markomannen, Kimbern und andere. Diese Auswahl orientierte sich an der damaligen völkischen Geschichtsinterpretation, die die Germanen als Vorfahren der Deutschen verklärte. Jeder der 12 Obergruppenführer sollte symbolisch die Tradition eines dieser Stämme repräsentieren. Der Saal wurde tatsächlich für Versammlungen genutzt, allerdings nicht so häufig, wie die späteren Mythen suggerieren. Dokumentiert sind einige wenige Treffen der SS-Führung, meist im Zusammenhang mit besonderen Anlässen wie dem Tag der SS oder Ehrungen verdienter Führer. Die Möblierung war spartanisch. 12 schwere Eichenstühle um einen runden Tisch, mehr nicht. Von einem mystischen Ritualraum konnte kaum die Rede sein. Die Atmosphäre war eher die einer gehobenen Herrenrunde als die einer okkulten Zeremonie. Ein Detail, das oft übersehen wird, der Saal hatte große Fenster nach außen. Für geheime oder gar okkulte Praktiken wäre das undenkbar ungeeignet gewesen. Die Architektur zielt auf Repräsentation ab, nicht auf Verschwiegenheit. Direkt unter dem Gruppenführersaal ließ Himmler eine kreisrunde Gruft anlegen. Ein Raum, der in der späteren Mythologisierung eine zentrale Rolle spielen sollte. Auch hier ist es wichtig, zwischen dokumentierten Fakten und späteren Spekulationen zu unterscheiden. Die Gruft wurde als Gedenkraum für verstorbene SS-Führer konzipiert. In der Mitte befand sich eine runde Vertiefung, in der möglicherweise eine ewige Flamme brennen sollte, nach dem Vorbild des Grabmals des unbekannten Soldaten in Paris. Die Wände waren mit dunklem Stein verkleidet, die Atmosphäre entsprechend düster und feierlich. Tatsächlich wurde die Gruft jedoch nie für ihren vorgesehenen Zweck genutzt. Als die ersten SS-Führer starben, etwa Reinhard Hüydrich 1942, wurden sie nicht in der Wevelsburg, sondern in Berlin oder anderen repräsentativen Orten beigesetzt. Die praktischen Probleme einer Bestattung in der abgelegenen westfälischen Burg überwogen offenbar die symbolischen Überlegungen. Die akustischen Eigenschaften der Gruft sind bemerkenswert. Durch die kreisrunde Form und die Kuppeldecke entsteht ein starker Halleffekt. Jedes Wort wird vielfach verstärkt zurückgeworfen. Diese Eigenschaft hat zu Spekulationen über angebliche rituelle Gesänge geführt. Dabei ist sie einfach eine Folge der Architektur. Kapitel 4: Das Konzentrationslager Niederhagen-Wevelsburg. Der dunkelste und zugleich am meisten verdrängte Aspekt der Geschichte der Wevelsburg ist die Errichtung des Konzentrationslagers Niederhagen-Wevelsburg im Jahr 1940. Dieses Lager war speziell dazu bestimmt, Häftlinge für die Bauarbeiten an der Burg und den geplanten Erweiterungen zu liefern. Die Entscheidung zur Errichtung des KZs fiel, als es klar wurde, dass die ehrgeizigen Baupläne Himmlers nur mit Zwangsarbeit realisierbar sein würden. Freiwillige Arbeiter waren in der kriegsbedingten Mangelwirtschaft kaum zu bekommen und die SS war nicht bereit, angemessene Löhne zu zahlen. Das Konzentrationslager entstand auf einem Gelände etwa 2 Kilometer südöstlich der Burg. Im Mai 1940 trafen die ersten Häftlinge ein. zunächst etwa 480 deutsche und österreichische Gefangene aus verschiedenen Verfolgungsgruppen. Politische Häftlinge, Zeugen Jehovas sowie Personen, die das NS-Regime als asoziale und kriminelle stigmatisierte. Die Zeugen Jehovas bildeten dabei eine besonders bemerkenswerte Gruppe unter den Häftlingen. Ihre systematische Verfolgung durch das nationalsozialistische Regime haben wir bereits in Folge 5 ausführlich behandelt. Eine Episode, die wichtige Hintergründe zum Verständnis ihrer Situation auch hier in Wevelsburg liefert. Die Lebensbedingungen waren von Anfang an extrem hart. Die Häftlinge mussten in provisorischen Baracken leben, die im Winter nur unzureichend beheizt waren. Die Ernährung war völlig ungenügend. Die tägliche Kalorienzufuhr lag weit unter dem Existenzminimum. Dazu kam die schwere körperliche Arbeit. Die Häftlinge mussten nicht nur an der Burg arbeiten, sondern auch die in nahegelegenen Steinbrüchen und bei verschiedenen Infrastrukturprojekten. Die Arbeitsbedingungen waren mörderisch. Die Häftlinge mussten schwere Steinblöcke schleppen, Fundamente ausheben und bei jedem Wetter im Freien arbeiten. Die SS-Wachmannschaften behandelten sie mit extremer Brutalität. Schläge, Demütigungen und willkürliche Strafen gehörten zum Alltag. Besonders zynisch war die Behandlung der Zeugen Jehovas, die einen erheblichen Anteil der Häftlinge stellten. Diese pazifistisch eingestellten Menschen wurden zu schwerer körperlicher Arbeit gezwungen und besonders schikaniert, weil sie sich weigerten, den Fahneneid auf Hitler zu leisten. 1941 kamen sowjetische Kriegsgefangene hinzu, deren Situation noch verzweifelter war. Sie galten in der NS-Ideologie als Untermenschen und wurden entsprechend behandelt. Viele starben bereits in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft an Erschöpfung und Misshandlungen. Die Sterblichkeitsrate im KZ Niederhagen-Wevelsburg war erschreckend hoch. Mindestens 1285 Menschen starben in diesem relativ kleinen Lager, eine Quote von etwa einem Drittel aller Häftlinge. Die meisten starben an den Folgen der unmenschlichen Lebensbedingungen, Unterernährung, Erschöpfung, Krankheiten und Misshandlungen. Diese Zahlen sind umso erschreckender, wenn man bedenkt, dass das KZ Wevelsburg nie als Vernichtungslager konzipiert war, sondern Anführungszeichen nur als Arbeitslager. Die hohe Sterblichkeit war die direkte Folge der menschenverachtenden Behandlung und der völligen Gleichgültigkeit der SS gegenüber dem Leben der Häftlinge. Parallel zum Ausbau der bestehenden Burg entwickelte Himmler immer größere Pläne für die Wevelsburg. Ab 1940 entstanden Entwürfe für eine gigantische Anlage, die die historische Burg zu einem kleinen Teil eines riesigen Komplexes gemacht hätte. Die Pläne sahen vor, die gesamte Ortschaft Wevelsburg abzureißen und durch eine kreisrunde Anlage mit 1,27 Kilometer Durchmesser zu ersetzen. In der Mitte sollte die alte Burg stehen, umgeben von konzentrischen Ringen verschiedener Gebäude, Wohnhäuser für SS-Führer, Schulungsgebäude, Verwaltungsbauten und sogar ein Flugplatz. Diese Pläne existieren tatsächlich, sie befinden sich heute im Bundesarchiv und sind kein Mythos. Allerdings zeigen sie auch die völlig realitätsferne der SS-Plane. Die geschätzten Kosten beliefen sich auf mehrere hundert Millionen Reichsmark. Und die Bauzeit wäre auf Jahrzehnte anzusetzen gewesen. Die Planung berücksichtigten weder die kriegsbedingte Materialknappheit noch die Tatsache, dass Deutschland in einem Vernichtungskrieg stand. Sie spiegelten die typische NS-Hybris wider. Gigantomanische Projekte ohne Rücksicht auf Realitäten oder menschliche Kosten. Tatsächlich wurden von diesen Plänen nur wenige Fundamente realisiert. Die meisten Ressourcen flossen in kriegswichtigere Projekte. Die Wevelsburg blieb das, was sie immer gewesen war, eine mittelalterliche Burg mit einigen modernen Umbauten. Das Ende der NS-Pläne kam abrupt. Mit dem Fortgang des Krieges verloren Himmlers Projekte immer mehr an Priorität. 1943 wurden die Bauarbeiten weitgehend eingestellt, das Personal reduziert. Das KZ wurde bereits im April 1943 aufgelöst, die verbliebenen Häftlinge in andere Lager deportiert. Am 31. März 1945, wenige Tage vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen, sprengten SS-Einheiten Teile der Burg. Betroffen waren vor allem der Nord- und der Ostturm. Diese Sprengung geschah vermutlich, um Dokumente und Beweise zu vernichten, nicht aus mystischen Gründen, wie später oft behauptet wurde. Die amerikanischen Truppen fanden eine weitgehend zerstörte Anlage vor. Von den grandiosen Plänen Himmlers war nur wenig realisiert worden. Ein typisches Beispiel für die Kluft zwischen nationalsozialistischen Propagandaprojekten und der Realität. Diese historischen Fakten werden in der Mythologisierung der Wevelsburg oft übersehen oder verdrängt. Stattdessen konzentrieren sich viele Darstellungen auf angebliche okkulte Praktiken, für die es jedoch keine seriösen Belege gibt. Kapitel 5: Die Entstehung der Mythen. Unmittelbar nach Kriegsende entstanden die ersten Legenden um die Wevelsburg. Dabei spielten mehrere Faktoren eine Rolle: die geheimnisvolle Atmosphäre der Ruine, die spärliche Informationen über Himmlers tatsächliche Pläne und die allgemeine Faszination für das Okkulte im Nationalsozialismus. Bereits in den 1950er Jahren entstanden die ersten populären Darstellungen, die weit über die dokumentierten Fakten hinausgingen. Autoren wie Louis Pauvel und Jacques de Bergier in ihrem Buch «Aufbruch ins dritte Jahrtausend» von 1960 spekulierten über die geheime SS-Rituale und okkulte Praktiken. Diese frühen Darstellungen hatten meist keinerlei Quellengrundlage, sondern beruhten auf Spekulationen, Gerüchten und teilweise auf bewusste Erfindungen. Sie prägten jedoch nachhaltig das Bild der Wevelsburg in der Öffentlichkeit. Ein wichtiger Punkt: viele dieser Mythen entstanden in einer Zeit, als die Archive noch nicht zugänglich waren und eine seriöse historische Aufarbeitung der NS-Zeit gerade erst begann. Ab den 1960er Jahren wurde die Wevelsburg zu einem beliebten Thema in der Populärkultur. Romane, Filme und später auch Computerspiele griffen die mystifizierten Darstellungen auf und entwickelten sie weiter. Besonders wirkmächtig waren die Darstellungen in Hollywood-Filmen, die die Wevelsburg als Zentrum okkulter NS-Praktiken zeigten. Diese fiktionalen Darstellungen vermischten sich in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend mit historischen Fakten. Das Internet verstärkte diesen Trend ab den 1990er Jahren dramatisch. Verschwörungstheoretiker und Okkultisten fanden hier eine Plattform, um ihre Fantasien über die Wevelsburg zu verbreiten. Dabei entstanden immer abstrusere Geschichten, von unterirdischen Anlagen über Zeitreiseexperimente bis hin zur Verbindung zu Außerirdischen. Betrachten wir mal einige der hartnäckigsten Mythen konkret. Mythos 1: Die schwarze Sonne. Das kreisförmige Ornament im Obergeschoss des Nordturms wird oft als mystisches SS-Symbol interpretiert. Tatsächlich handelt es sich um ein traditionelles Ornament aus der Zeit um 1936, das keinerlei okkulte Bedeutung hatte. Mythos 2: Die 12 Sitze als Tafelrunde. Die 12 Stühle im Gruppenführersaal werden oft mit der Artus-Sage in Verbindung gebracht. Real entsprach ihre Zahl einfach der Anzahl der SS-Obergruppenführer. Mythos 3: Okkulte Rituale. Für die oft behaupteten magischen Praktiken gibt es keinerlei dokumentarische Belege. Die SS war eine bürokratische Organisation, keine okkulte Gemeinschaft. Mythos 4: Unterirdische Anlagen. Angebliche Tunnel und Geheimkammern existieren nur in der Fantasie. Die Burg wurde mehrfach archäologisch untersucht, ohne dass solche Anlagen gefunden wurden. Kapitel 6: Wissenschaftliche Aufarbeitung und Quellenkritik. Grundlage für unsere heutige kritische Betrachtung ist das wissenschaftliche Werk «Mythos Wevelsburg – Fakten und Legenden» der Historikerinnen Kirsten Schoen-Stucke und Daniela Sippe, die jahrelang am Kreismuseum Wevelsburg gearbeitet und die Quellenlage gründlich aufgearbeitet haben. Ihre Arbeit zeigt exemplarisch, was passiert, wenn seriöse Geschichtswissenschaft auf populäre Mythen trifft. Kirsten Schoen-Stucke und Daniele Sippe haben in jahrelanger Arbeit die verfügbaren Quellen zur Wevelsburg systematisch ausgewertet. Dabei stützten sie sich auf Dokumente aus verschiedenen Archiven, dem Bundesarchiv, dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, lokalen Archiven und auch auf Interviews mit Zeitzeugen. Ihre Methode war exemplarisch für moderne Geschichtswissenschaft. Sie unterschieden strikt zwischen dokumentierten Fakten und Spekulationen, prüften jede Quelle auf ihre Glaubwürdigkeit und ihren zeitgenössischen Kontext. Besonders wertvoll sind die Bauakten der NS-Zeit, die Aufschluss über tatsächlich durchgeführten Arbeiten geben, sowie die Unterlagen des KZ Niederhagen-Wevelsburg, die das Schicksal der Häftlinge dokumentierten. Die Geschichte der Wevelsburg lehrt uns mehreres. Erstens, wie wichtig sorgfältige Quellenarbeit ist. Zweitens, wie schnell sich Mythen bilden können, wenn historische Aufarbeitung fehlt oder verzögert wird. Und drittens, wie hartnäckig sich einmal etablierte Legenden halten. Die Arbeit von John Stucke und Sippe zeigt exemplarisch, was kritische Geschichtswissenschaft leisten kann. Sie trennt Fakten von Fiktion und gibt uns ein realistisches Bild der Vergangenheit zurück. Heute ist die Wevelsburg ein Erinnerungsort, der sowohl die mittelalterliche Geschichte als auch die NS-Verbrechen angemessen darstellt. Das dortige Kreismuseum leistet wichtige Bildungsarbeit und räumt kontinuierlich mit den Mythen auf. Die Geschichte der Wevelsburg mahnt uns, historischen Sensationalismus kritisch zu hinterfragen und stets nach den Quellen zu fragen. Denn die Wahrheit ist oft komplexer und lehrreicher als jede Legende. Das war unsere Reise durch die reale Geschichte der Wevelsburg. Weit weniger mysteriös als die Legenden, aber um einiges aufschlussreicher für unser Verständnis der Vergangenheit. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, empfehle ich euch das erwähnte Buch von John Stucke und Sippe, sowie einen Besuch der Gedenkstätte vor Ort. Das war's für diese Folge. Für Anregungen, Fragen oder Ideen erreicht ihr mich am einfachsten per Mail unter geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Der Podcast ist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten und alle Infos findet ihr auf meiner Webseite www.geschichtsschatten.ch. Dieser Podcast erfordert viel Zeit und Geld für Equipment, Hosting und jede Menge Bücher. Wer mich unterstützen möchte, kann das mit einem Apple Podcast-Abo oder einer Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon tun. Für nur 3 Euro im Monat erhaltet ihr 24 Stunden früher Zugang zu neuen Folgen und bald exklusiven Bonusmaterial. Wer keine Lust auf ein Abo hat, was heutzutage durchaus verständlich ist, kann mich auch mit einer Einmalspende unterstützen. Unter ko-fi.com/geschichtsschattenpodcast habt ihr die Möglichkeit, mich einmalig zu unterstützen. Für die Unterstützung bedanke ich mich und garantiere euch weitere spannende Einblicke in historische Ereignisse. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich verabschiede mich und freue mich, euch am ersten Montag jedes Monats wiederzuhören. Bis dahin alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.